Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nithi Namine Namaste Sarasvate Deve Kauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Die Devotees nach Europa gingen, um dort Krishna-Bewusstsein zu verbringen, zu verbreiten, stellten sich Srila Prabhupada eine Frage, wie sie dies tun sollten. Und statt philosophische Erklärung zu geben, wie es sonst seine Angewohnheit war, hat Srila Prabhupada ihnen eine Geschichte erzählt, die zunächst einmal ein Fragezeichen, eine Frage bei den Devotees hinterließ. Prabhupada fing mit einer scheinbar weltlichen Geschichte an. Und erst viel später, als die Devotees in London waren, konnten sie diese Geschichte aufschlüsseln und sich den spirituellen Punkt, der in dieser Geschichte gemacht wurde, zunutze machen. Srila Prabhupada sagte, wir können uns das vorstellen, der Raum, es waren drei Haushälterpaare, die jetzt ganz aufgeregt waren, weil sie, ich glaube, Montreal verlassen würden und nach Dingens fahren würden, nach Europa fahren würden. Prabhupada sagte zu ihnen, in meiner Jugend sah ich einmal einen Chaplin-Film. Und nun lachte er los und sagte, der Humor von Charlie Chaplin ist originell. Charlie Chaplin spielte die Rolle eines jungen Tänzers, der auf einen Ball kam und in der Pause, als er sich niedersetzte, klebte sein Frack auf einer Bank fest. Als er dann aufstand, riss der Frack auf und er ging, ohne es zu merken, mit aufgerissenem Frack in das Publikum, also zum Tanzen wieder zurück, und natürlich schauten alle ihn von oben bis unten an. Aber so in der nächsten Pause ging Charlie Chaplin zufällig vor den Spiegel und sah, dass sein Frack hinten nicht nur farbig war, sondern auch aufgerissen. Als die nächste Runde zum Tanzen kam, die eingeläutet wurde mit einer Glocke, aber nicht so oft, andere Bang, ging er herein und tanzte wie ein Blitz, voller Enthusiasmus, von einer Seite der Halle zur nächsten, schwung seine Tanzpartnerin im Kreise herum, hin und her und vor und zurück, bis schließlich alle dachten, Charlie Chaplin würde eine neue Mode einführen. Und natürlich nahmen sie das ganze Paket. Sie dachten, das hatte zu tun mit dem Frack und überhaupt der Farbe. Und dann gingen sie in der nächsten Pause, die folgte, in die Garderobe. Und alle Männer rissen sich den Frack bis zum Kragen auf, weil sie wollten mit dabei sein bei der aufregenden neuen Mode. Und dann sagte Srila Prabhupada, das ist, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und die Devotees waren alle was, wir sind zu unserem spirituellen Meister gekommen, einer hochspirituellen Persönlichkeit, sicherlich nicht, um einen Charlie Chaplin Film zu hören. Natürlich grübelten sie nach. Und später in London angekommen, verbannte ein Devotee diesen Film, oder sagen wir mal diese Aussage, mit etwas, was er schon vorher einmal gehört hatte. Wenn wir spirituelles Leben führen, ist es wichtig, durch eine bestimmte Barriere hindurchzukommen. Und diese Barriere können wir nur durchstoßen, durch einen Enthusiasmus hindurch. Genau wie Charlie Chaplin, der wurde aus der Gesellschaft ein bisschen ausgeschlossen mit seinem Farbkleckser-Frack und seinem aufgerissenen Frack, und der dann aber mit Enthusiasmus alle wieder auf seine Seite gewann. Also können auch wir, wenn wir enthusiastisch sind, eine Situation, die scheinbar zu unserem Nachteil ist, in unseren Vorteil umwandeln. Deswegen möchte ich heute, wo ich spreche über das Tod zur spirituellen Erfahrung, ein bisschen darüber, über Enthusiasmus im spirituellen Leben sprechen. Lasst uns ganz kurz sehen, wie Srila Prabhupada Enthusiasmus definiert. Wir sehen vielleicht manchmal in unserem Leben Vorbilder von enthusiastischen Menschen, doch es mag die Frage sein, ob es unbedingt Krishna-Bewusstsein ist, was sie zum Enthusiasmus bringt, oder vielleicht etwas anderes. Im Krishna-Bewusstsein wird Enthusiasmus definiert als eine Bemühung, die wir tun, mit Intelligenz und eben im Gottesbewusstsein. Endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called enthusiasm. Eine Bemühung, die mit Intelligenz im Krishna-Bewusstsein ausgeübt wird, das nennt man Enthusiasmus. Immer das Sanskrit-Wort Utsaha gibt uns noch mehr Hinweis darauf, was ein spiritueller Enthusiasmus ist, diese Qualität, nach der wir Ausschau halten und die uns beflügeln kann, einen scheinbaren Nachteil oder unsere eigenen Hindernisse im spirituellen Leben zu überwinden. Utsahan ist das Sanskrit-Wort für Enthusiasmus. Ut heißt so viel wie aus etwas heraus und wird sehr oft in spiritueller Terminologie gebraucht. Ut heißt, kann auch transzendental sein, aus Uttama, aus der Dunkelheit herausführt. Etwas Transzendentales. Und Saha heißt so viel wie zusammen mit dem Herrn. Utsaha ist also eine transzendentale Gefühl, könnte man sagen, wo man gemeinsam mit dem Herrn ist. Das griechische Wort Enthusiasmus, also da weiß ich nicht genau, das griechische Wort, von dem das Wort Enthusiasmus hergeleitet ist, doch ja, jetzt weiß ich, heißt in Theos, in Gott ruhend. Ein enthusiastischer Mensch ist jemand, wenn er spirituell enthusiastisch ist, der in Gott ruht. Und mit diesem in Gott ruhen oder dem Zusammensein mit Gott fallen Hindernisse, die normalerweise da sind, auf erstaunliche Weise weg. Ich möchte euch ein bisschen aus der Biografie von Rasikananda erzählen. Rasikananda war ein Prediger, der Superlative, könnte man sagen. Rasikananda lebte so ein bisschen nach Chaitanya Mahaprabhu, 15. bis 16. Jahrhundert, und er war der Sohn von einem König namens Achyuta. Rasikananda war von klein auf sehr dem transzendentalen Leben zugewandt und wurde dann später eines der Werkzeuge, durch den das Krishna-Bewusstsein in Bengalen und Orissa verbreitet wurde. Es wird beschrieben, wenn Rasikananda einlud zu Festivals, mussten ganze Wälder geklärt werden. Es wurden Riesengruben gegraben, in denen so Leinentücher hineingetan wurde und in denen dann fast ein See von Speise hineingegeben wurde. Denn es kam manchmal bis zu 1 Million, 2 Millionen Leuten zu seinen Festivals. Er war also wirklich ein spiritueller Dynamo, könnte man sagen. Sein Einfluss wurde sehr groß und er ging auch einmal oder mehrere Male eigentlich, zum Staat Orissa. Nun, Orissa wurde damals besetzt gehalten von den Musulmanen, die sich sehr gegen eine, sagen wir mal, Erweiterung des hinduistischen Einflusses wehrten und hinduistische Prediger rücksichtslos gefangen nahmen, zum Teil folterten und auch töteten. Als nun Rasikananda in den Staat Orissa kam, bemerkte der damalige musulmanische Regent, der König, wie mit diesem Rasikananda Tausende von Leuten zogen. Wo immer die anhielten, mussten Zelte aufgerichtet werden, kurze Strohhäuser gebaut wurden. Das war wirklich eine reisende Volksbewegung, könnte man sagen, die ständig zunahm. Und der König, der davon hörte, befürchtete, dass wo immer viele Hindus zusammenkämen, da wäre ein politisch explosives Sache und er wollte also unbedingt Rasikananda töten. Aber der Einfluss Rasikanandas war bereits so stark, dass er sich eine List ausdenken musste. Seine List war folgende. Es gab in dem Königreich einen wilden Elefanten. Ich weiß nicht, wer von euch Herman Melville gelesen hat, Moby Dick, dieser Mörderwal, so ein weißer Wal, vielleicht wisst ihr das noch. Dieser Elefant war ein Killer-Elefant, ja. Ein Mörder-Elefant. Der König hatte schon versucht, ihn mehrere Male mit einer ganzen Armee zu töten. Aber der hatte so eine dämonische Schleue, dass er nicht nur der Armee entging, sondern auch große Teile der Armee einfach tötete. Das war wirklich fast ein Ungeheuer, dem fast mystische, also übernatürliche Kräfte angedichtet wurden. Und der König sagte, wenn Rasikananda so powerful ist, dann soll er den Elefanten konfrontieren und zähmen bzw. bändigen. Wenn er das kann, dann akzeptiere ich ihn als ein großer Heiliger und wenn nicht, dann sind wir ihn los. Denn er wusste, dass das niemand lebend überstanden hatte. So Rasikananda hörte von der Herausforderung und er sagte in seiner fröhlichen Art, wenn es Krishnas Wille ist. Er hielt sich dann in diesem Stadtteil auf, wo der Elefant schon mehrere Male gesichtet war und er musste nicht lange warten, bis er das zornige Brüllen des Elefanten hörte. Ich glaube 2 Tage dann brach der Elefant rein in die Stadt, tötete eine alte Frau, also die Leute flohen wie verrückt. Der Kaiser oder König, dieser musulmanische König, ging auf die Terrasse seines Palastes, wo er von oben das sehen konnte, und der Elefant wurde also wild. Er sah aus wie direkt aus dem Inferno entwichen. Und er schritt trompetend durch die Straßen, brach die Häuser, alle Leute flohen, huch, huch, nahmen die Babys auf den Arm und flüchteten sich in Sicherheit. Plötzlich sah der König, wie aus einem Haus ganz ruhig Rasikananda schritt. Rasikananda ging auf die Straße und ging ganz ruhig auf den wilden Elefanten zu. Alle heiligen Leute oder religiösen Leute zitterten und riefen, Rasikananda, komm zurück, es ist nicht so gemeint, komm, setz dich wieder hin, erzähl uns über Krishna, töte dich nicht selber, das ist ja tollkühn. Aber Rasikananda schritt ganz beherzt auf den Elefanten zu. Der Elefant gewahrte seinen Widersacher und bemerkte ihn auch und schritt zornig und fauchend Elefanten, so was immer sie machen, nicht? Schritt auf den Rasikananda zu und es kam mitten auf der Straße zu einer Konfrontation. Dann, als Rasikananda ganz dicht am Elefanten war, sagte er zu ihm ganz ruhig: Warum vergeudest du deine wertvolle Lebensform? Weißt du nicht, dass Krishna in deinem Herzen ist und in dem Herzen aller? Man merkte richtig, wie die Madness mit dem Elefanten kämpfte und er also auf den zustürzen wollte. Aber in letzter Minute fasste er sich, hatte einen Schweißausbruch und er knickte seine Vorderbeine ein und kam so runter. Rasikananda ging ganz ruhig auf das eine Vorderbein, ging zum Ohr und sagte: Mein lieber Elefant, deine verrückte Zeit ist vorbei. Jetzt möchte ich dich bitten, dich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Singe den heiligen Namen Haris. Und dann gab er ihm das heilige Mantra und gab ihm die Einweihung und sagte: Fortan ist dein Name Gopal, der Elefant. Gopal wurde überwältigt von transzendentaler Liebe zu Gott, fing an zu tanzen und mit seinem Rüssel zu schlenken und wurde einer von zwei Elefantenschülern von Rasikananda. Er hatte noch einen zweiten, der hieß, glaube ich, Govinda. dieser Gopal wurde später ein großer Helfer seines spirituellen Meisters. Was er tat, ist, wenn immer Leute auf der Wanderschaft waren durch den Dschungel, die sich verliefen, dann führte Gopal sie durch den Dschungel hindurch und einmal gab es eine Schar von vielleicht 20 Pilgern, die den Weg verloren und Hunger erlitten. Da brach Gopal freudig Trompeten aus dem aus dem Dschungel heraus und brachte Säcke aus Getreide, die diese zubereiteten, um ein Mahl zu essen. Diese Pilgergruppe waren Schüler von Rasikananda. Nun, der Muslimkaiser rief also Rasika zu sich und fragte: Was hast du gemacht? Wie ist es, dass du ihn bezwingen konnte? Und Rasika erzählte ihm etwas und deshalb lese ich hier wörtlich vor. Ich kam hier ganz ehrlich, um dich zu befreien, König. Auf dem Wege hierher kam der verrückte Elefant auf mich zu. Ich erinnerte mich aber einfach an Lord Krishna, dem allmächtigen Herrn, der in jedem Herzen lebt. Lord Krishna wohnt auch im Herzen von diesem verrückten Elefanten. Ich gab ihm den Rat, sich an Krishna zu erinnern. Als der Elefant Krishnas heiligen Namen hörte, fiel er mir zu Füßen. Und nachdem ich den Namen Krishnas in sein Ohr gesprochen hatte, war er bezwungen und verließ langsam die Stadt. Er hat nun seine schlimmen Aktivitäten aufgegeben. Der Muslimkönig, so heißt es, war sehr glücklich, all dies von Rasikananda zu hören. Das ist ein Beispiel von jemandem, der enthusiastisch ist, oder um es vielleicht noch anders auszudrücken, Utsaha hat. Die transzendentale Gemeinschaft mit dem höchsten Herrn und der durch diese Gemeinschaft hindurch ermächtigt ist in seinem Leben. Was könnte das für uns alle bedeuten? Auch für uns ist es sehr wichtig in unserem spirituellen Leben, die persönliche Gemeinschaft mit Krishna zu haben, um enthusiastisch zu werden im spirituellen Leben und die zahlreichen Hindernisse, die es gibt, zu überwinden. Ohne Enthusiasmus hat unser Vertrauen oder unsere spirituellen Aktivitäten kein Leben. In den Schriften heißt es sehr schön, dass genauso wie ein Körper durch die Seele belebt wird, gibt es für den Vertrauen oder den Glauben, den man hat, eine Seele, nämlich den Enthusiasmus. Wenn, sagen wir mal, die Seele aus Ranginis Körper weichen würde, würde der Rangini-Körper da liegen, und müsste zur Kremation gebracht werden. So ist es auch im spirituellen Leben, wenn der Enthusiasmus aus dem Glauben herausweicht, von irgendeinem Menschen. Wenn da nicht der Bezug zu Krishna deutlich fühlbar ist, dann werden wir in einem spirituellen Leben, Sinne gesehen, erst halbtot und dann ganz tot. So spirituelles Leben kann man noch für einige Zeit ausführen ohne Enthusiasmus und dann ist man spirituell gesehen halbtot. Und wenn aber dann nicht irgendwann mal Enthusiasmus oder diese Gemeinschaft mit Krishna erfahren wird, diese spirituelle Erfahrung da ist, dann wird man ganz tot und den Vorgang unterbrechen. So diese, ich habe mir jetzt ein bisschen aufgeschrieben, ich möchte euch ein bisschen über den spirituellen Enthusiasmus im Krishna-Bewusstsein aus einem Text heraus vorlesen, aus dem Bhagavatam. Das ist ein Text, der die Gottgeweihten oder die Geweihten Krishnas beschreiben als sehr enthusiastische Menschen. Enthusiastisch in dem Sinne, dass sie eben in Krishna leben. Da sie sich immer hingebungsvollen Tätigkeiten widmen, fühlen sich die Gottgeweihten bei all ihren Tätigkeiten in zunehmendem Maße frisch. Es ist der Allwissende, die Überseele im Herzen des Gottgeweihten, der für diese stets anwachsende Frische sorgt. Dies wird von den Verfechtern der absoluten Wahrheit als die Stufe des Brahman bezeichnet. In einem solchen befreiten Zustand, Brahma Bhuta, ist man niemals verwirrt, noch klagt man oder frohlockt unnötigerweise. Dies sind Merkmale der Brahma Bhuta Stufe. Hier heißt es also, dass ein Mensch, der mit Krishna zusammen ist, auf einer spirituellen Stufe ist, der Brahma Bhuta Stufe, wo er gegenüber den materiellen Dualitäten von Glück und Leid eine neutrale Haltung annimmt und weder verlockt, wenn es sogenannte glückliche Umstände gibt, noch wehklagt, wenn die Umstände im Leben weniger ermutigend sind. Solange wir nicht auf dieser Brahman-Stufe sind, wo wir mit Krishna Gemeinschaft pflegen können, werden wir von den Dualitäten von Glück und Leid unglaublich hin und her geschüttelt. Nun, Prabhupada gibt hierzu einen sehr interessanten Text. Er sagt, wenn jemand dieser Enthusiasmus oder dieses Zusammensein mit Krishna manifestiert sich, kann sich manifestieren, wenn man den heiligen Namen ohne Vergehen chantet. Man kann den Hare Krishna Mahamantra jedoch Tag und Nacht chanten, ohne jemals müde zu werden. Je mehr man chantet, desto mehr wird das Chanten einem neu und frisch erscheinen. Srila Rupa Goswami meinte dazu, wenn er nur irgendwie Millionen von Ohren und Zungen bekommen könnte, dann könnte er spirituelle Glückseligkeit durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantra genießen. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt im Gebet, was nützt mir ein Körper, wo ich nur eine Zunge habe und zwei Ohren? Dieser Körper ist total nutzlos. Ich möchte Millionen von Körpern haben, mit Millionen von Zungen und Ohren, dass ich wirklich genießen kann, den heiligen Namen. Für einen sehr fortgeschrittenen Gottgeweihten gibt es nichts, was nicht inspirierend wäre. In der Bhagavad Gita erklärt der Herr, dass er sich im Herzen eines jeden befindet und dass er den Lebewesen hilft, zu vergessen und sich zu erinnern. Durch die Barmherzigkeit des Herrn erhält der Gottgeweihte Inspiration. Das ist so ein Text über Inspiration und Enthusiasmus im Krishna-Bewusstsein. Etwas, was sehr, wie soll ich mich ausdrücken, ein sehr powervolles Tor ist, ein sehr machtvolles Tor für echte spirituelle Erfahrung. Nun, zu uns. Wir sind leider nicht immer enthusiastisch. Stimmt das, Ananda Chaitanya? Kein Kommentar. Du vielleicht. Ananda Chaitanya ist immer enthusiastisch. Aber die normalen bedingten Seelen nicht. Das liegt daran, dass unser Enthusiasmus durch verschiedene Stufen hindurch geht. Sehr oft ist es so, dass Menschen, die den spirituellen Vorgang ausüben, am Anfang sehr enthusiastisch waren und später seltsamerweise nicht mehr so enthusiastisch sind. Was für eine rätselhafte Situation ist hier aufgetreten. Wir können sehr oft sehen in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass die jungen Bhaktas so enthusiastisch sind und die Alten sagen, oh, ich wünschte, ich bin noch mal so jung und enthusiastisch wie die. Habe ich oft gesehen. Hast du es auch gesehen, Krishna Chandra? Es ist sehr oft, dass die sich, und die alten Devotees fragen sich dann, was stimmt hier nicht? Irgendwas ist daneben. Manchmal ist es so, dass Freunde des Krishna-Bewusstseins das schon rausgekriegt haben. Die sehen, dass die jungen Devotees total enthusiastisch sind, jeden Tag Harinam am See machen und die Alten in den Büros sitzen mit dicken Bäuchen
und frustriert über ihr missleitetes Leben sprechen. Was passiert hier? Was ist hier los, müsste man sagen? Geht das mit rechten Dingen zu? Höret und staunt. Oh ja, wir sind hier falsch geparkt. Ich mach mal ein bisschen zu. Ich mach's dann gleich auf, wenn wir wieder richtig geparkt sind. Es wird beschrieben von Vishwanath Chakravarti Thakur, dass der Enthusiasmus wie auch das Vertrauen durch unterschiedliche Stufen hindurchgehen. Am Anfang des spirituellen Lebens ist man sehr enthusiastisch. In der Mitte muss man sich um den bemühen, die Quellen des Enthusiasmus aufzusuchen, und am Ende ist man wieder total enthusiastisch. Dieser Knick sozusagen oder dieser Einbruch oder Unterbruch im Enthusiasmus ist sehr natürlich. Am Anfang ist es nämlich sehr oft so, dass sich der Enthusiasmus des Menschen an äußeren Dingen orientiert. Vishwanath Chakravarti Thakur gibt es ein Beispiel von einem jungen Knaben, der ein Buch geschenkt bekommt und durch dieses Geschenk total aufgebaut ist und enthusiastisch ist, weil er jetzt meint, durch dieses Buchgeschenk in die Welt der Erwachsenen hineinzukommen. Ich habe auch ein Buch, wie mein Vater und mein Bruder und so weiter. Aber er kann das doch oft komplizierte Sanskrit des Buches noch nicht lesen. Sein Enthusiasmus beruht nicht auf dem Verständnis des Inhaltes, sondern eher auf einem äußeren Prestige geladenen Moment. Was dieser junge Knabe tun muss, um weiterhin enthusiastisch zu bleiben, ist, dass er lesen lernen muss. Sonst, wenn er nur aufgrund dieses äußeren Enthusiasmus sich für eine gewisse Zeit hält im spirituellen Leben, wird es mit Sicherheit so vorkommen, dass dieser äußere Enthusiasmus, der sich an äußeren Dingen orientiert, ihn nicht mehr ernähren kann, ihn nicht mehr spirituell zufriedenstellen kann, ihn nicht mehr spirituell anspricht und auch nicht mehr spirituell unterstützt im Leben. Viele Devotees verstehen diesen Zusammenhang nicht, viele Freunde Krishnas verstehen diesen Zusammenhang nicht, und deswegen ist heute auch unser Govinda-Treffen wesentlich schmaler besetzt als in der Vergangenheit. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges, aber auch schwierig zu verstehendes Thema. Man fragt sich, am Anfang bin ich so enthusiastisch und nachher gucke ich frustriert aus der Wäsche. Was ist los? Der Vorgang taucht nichts. Was los ist, ist, dass man eine Stufe tiefer gehen muss, um jetzt Sanskrit zu lernen. Sozusagen, ich mache jetzt keine Werbung für den Sanskrit-Kurs aus der Vedenakademie, ich meine damit im übertragenen Sinn, um eine Stufe tiefer zu gehen. Ein junger Knabe, der ein Buch bekommen hat und deswegen freudig ist, aber das noch nicht richtig lesen kann, wird das Buch in die Ecke schmeißen nach einer gewissen Zeit und nichts mehr damit anfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Kindern Geschenke gegeben haben, die sind am Anfang total begeistert, aber nachher landet das sehr oft in der Ecke. Ne? Du bist, glaube ich, beim Kindergarten angestellt und du kennst dann, wie das ist. Ne? So, ich möchte mal sagen, wie das im Krishna-Bewusstsein sehr oft gesehen ist. Ein Devotee ist sehr begeistert. Jetzt zieht er sich ein Dhoti an oder ein Sari. Kommt zu den Morgenprogrammen, steht um 3.30 Uhr auf. Toll, je früher und ungewöhnlicher, desto besser. Verneigt sich vor einer Pflanze, in der ein großer Geweihter sein soll. Tulsi Devi Ki Jai, toll. Exotischer, desto besser. Tut sich ein Zeichen auf, spricht dazu die Mantren. Dann allein die Erfahrung, in den Beatback zu gehen, in die Japamala zu gehen und mit der zu chanten, ist also so aufregend. Ich weiß, ich habe gebebt vor Aufregung, als ich die erste Runde gechantet habe, weil es wirklich so faszinierend exotisch war. Einfach eine kulturelle Megareise durch Universen, die mich trennten davon. Und später kam dann auch diese Phase, wo man merkte, dass das jetzt gewohnte Sache ist. Das kann man, das beherrscht man, das hat seinen Reiz verloren und so weiter. Und an dieser Phase ist der Devotee gefragt, dass er tiefer geht in seiner spirituellen Praxis. Es gibt eine Grenze, die wir durchstoßen müssen. Und diese Grenze ist durch einen scheinbar unsichtbaren Mauer von Ruchi ausgemacht. Ruchi heißt Wohlgeschmack im spirituellen Leben. Der Anfangs-Devotee hat einen Geschmack an äußeren Dingen. Wenn er dann weitergeht, merkt er, dass der Geschmack ihn verlässt, dass er kein Ruchi, kein Wohlgeschmack mehr hat. Und dass er sogar diesen gleichen Aktivität mit einer gewissen Apathie und Langeweile begegnet. Ihr könnt das sehen bei den älteren Devotees, wie die ihre Runden chanten, so nebenbei und so abgelenkt wie möglich nicht und so weiter. Es ist sehr schwierig für sie geworden. Und sie fragen sich, wie komme ich durch diese Grenze, wo ich keinen Geschmack habe, diese Trockenphase hindurch? Die Antwort ist ganz einfach, durch diese Grenze muss dir Krishna helfen. Diese Grenze kann man nicht alleine, die kann kein gewöhnliches Lebewesen durchbrechen. Utsaha, diese Grenze von spirituellem zu spirituellem Enthusiasmus, da muss man abgeholt worden werden von Krishna, der zufrieden ist durch den hingebungsvollen Dienst eines Devotees und zufriedengestellt ist dadurch. Wenn man nicht, wenn so wie der Geschmack aufhört und die Begeisterung an den Anfangszeiten anfängt jetzt zu sagen, ich muss endlich dazu kommen, Krishna zufriedenzustellen durch meine Tätigkeiten, nicht immer mich in den Mittelpunkt setzen, dann werden wir diese Grenze niemals durchwandern. Und wir werden immer wieder vor diese Grenze kommen, Leben für Leben, wo wir nicht den Pfad der Ekstase finden, des ekstatischen spirituellen Lebens, des Lebens, wo man sein Leben nicht mehr auf seine eigene Zufriedenheit basiert, sondern Utsahan ist, zusammen mit dem Herrn und die transzendentalen Sinne des Herrn zufriedenstellen will. Wenn wir also merken, wie uns der Geschmack verlässt, dann sind wir gefordert, vom Egoisten zum Transzendentalisten zu werden. Dass wir in dieser Zeit etwas tun, um Krishna zufriedenzustellen, die transzendentalen Sinne des Herrn, und somit auf die Ebene des stetigen, hingebungsvollen Dienstes zu kommen. Nun, auf dieser Reise vom Egoisten zum Ekstatiker, der Egoist, der immer nur in seiner kleinen Welt ist und da immer an die Grenzen kommt, gibt es eine ganz wichtige Hilfe, die in der Vaishnava-Tradition angeboten wird. Das ist, dass man um sich herum einen spirituellen Kreis mit spiritueller Kraft und Barmherzigkeit aufbaut. Ich möchte euch ein bisschen von diesem spirituellen Kreis erzählen, indem ich von einer ganz anderen Perspektive komme. Es gibt in den vedischen Schriften einen Hinweis für jemanden, der tief in das Aussprechen von Mantras hereinkommen möchte. Es wird gesagt, dass dieser Mensch, der also ein heiliges Mantra chantet, immer wieder auf einen gleichen Sitzplatz gehen sollte. Es ist jetzt nicht so sehr aus der Vaishnava-Tradition, das ist allgemein vedische Tradition. Der setzt sich also immer hin, spricht das geheiligte Mantra für vielleicht eine halbe Stunde oder so, von einem Sitzplatz aus. Warum einen Sitzplatz? Weil durch das Chanten dieser Mantren wird eine bestimmte Atmosphäre aufgebaut, in die man hereinkommt. Shrishtikata und ich haben davon einmal Erkenntnis bekommen, auf ganz liebevolle Art und Weise. Wir waren in Vrindavan und suchten den Siamwan auf. einen kleinen Hain mit Tulasi-Gärten und Blumen, vielen Papageien, grünen Papageien, der so ein bisschen im Inneren des Govardhanberg liegt. Man geht also um den Govardhanberg und dann gibt es eine bestimmte Strecke, die ich euch im Vertrauen sagen kann. Ich möchte es nicht so öffentlich sagen, weil es mein Lieblingsversteckplatz ist. Da geht man also rechts dann rein und dann geht man nochmal rechts und dann ist da ein Fußabdruck von Krishna, den man sehen kann. Auf diesen Fußabdruck kann man sein Haupt legen und spürt dann die transzendentale Energie von Krishnas Gegenwart. Dann geht man ein bisschen weiter und da lebt ein einsamer Mönch, der schon, ich glaube, wie sagte er, 15 Jahre oder erinnerst du dich wie lange? 12 Jahre. Dort wohnt. Er hat einen wunderschönen kleinen Teich dort und schöpft das Wasser aus dem Teich und hat diesen Siamwan in ein kleines Paradies umgewandelt. Da wachsen Blumen und eben viele von den heiligen Tulasi-Sträuchern. Als wir dorthin kamen, war der unter einem, wollten wir um Erlaubnis fragen, ob wir da hingehen kommen, ob wir uns da auch hinsetzen können und auch chanten dürfen. Und wir haben zuerst niemanden gesehen. Und dann hörten wir plötzlich ein Husten, so wie es eben einer von euren Kerlen drin ist. Und es war wie so ein verzauberter Wald. Und hörten wir dieses Husten. Und dann sahen wir diesen Mönchen, wie der unter einem so Gebüsch oder Baum war, die Beine so im Yogi-Sitz, total vertieft, wie der meditierte. Und wir wollen ihn wirklich nicht stören, aber wir mussten eine Erlaubnis haben, in diesen zauberhaften Märchenwald uns hinsetzen zu können. Und ich fragte, ganz zögernd, Bhajan Tike, ist es in Ordnung, wenn wir auch hier ein bisschen meditieren? Und da kam richtig aus einer ganz tiefen Tiefe heraus, wie ein Taucher, der so an die Oberfläche des Ozeans zurückkehrt, guckte uns an, musterte uns, um zu sehen, ob wir geeignet waren, und gab dann folgende Antwort. Das heißt okay. Und wir setzten uns dann hin und wir waren also frisch dazugekommen. Wir waren total begeistert von der Atmosphäre des Ortes, der unser Chanten total begeisterte, und gingen dann sehr in unser Chanten rein. Wir wurden einmal schwer getestet, aber wir kamen dann durch den Test doch irgendwie hindurch und wir waren dann auch reingekommen. Und dann irgendwann ging die Sonne unter und dann war der aufgestanden und ging zu dem Teich ganz still und meditativ und schüttete Wasser auf die verschiedenen Pflanzen, ne? Und wir waren immer noch am Chanten und ja, als wir dann so fertig waren, gingen wir zu ihm hin und fing so ein vorsichtiges Gespräch an. Es war ein ganz spiritueller Mensch. Man sagt, der meditiert den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang. Der sitzt einfach da und meditiert. Und man muss sehr vorsichtig sein und sehr, sehr einfühlsam und zart. Da kann man nicht so grazie zemi sagen, sondern da muss man ein bisschen gewählter kommen und ein bisschen demütig und so weiter und so fort. Das Grüezi Zemi kann auch sehr schön gesagt werden. Also das will ich will damit nicht sagen, dass es nicht eine schöne Klangschwingung ist, aber man muss sehr vorsichtig da sein. Und ja, und dann war er irgendwie plötzlich ganz nett und sagte uns, er wolle uns sein Tempel zeigen. Dann gingen wir da so in ein ganz sauberes, kleines Häuschen hinein, ging die Treppe nach oben und dann machte er plötzlich eine kleine Tür auf. Und da sahen wir einen Altar. Ihr lieben Devotees und lieben Leute, dieser Altar war so wunderschön. Ja. Und wir sahen direkt vor dem Altar so eine kleine Matte, wo der jeden Tag saß und seine Japa machte und seine Meditation machte. Es war ganz klar, ich erkannte das mit einem Blick wieder. Das ist das, was jeder Spiritualist weiß. Wenn du dich jeden Tag auf die gleiche Stelle, auf deinen Platz setzt und da meditierst und chantest, baut sich ein unglaubliches Energiefeld auf. Ein Kreis, den du mitnimmst, auch wenn du diesen Sitzplatz wieder verlässt, auch wenn du von dem Sadhana, den du ausübst, das heißt die spirituelle Übung, aufstehst. Das ist ein Kreis, den du immer mit dich hast, um dich herum hast. Nun, wenn wir enthusiastisch bleiben wollen, wir kommen jetzt zurück auf die auf den Hauptpunkt unserer Vorlesung. Wenn wir dieses Zusammensein mit Krishna erfahren wollen, ist es ganz wichtig, dass wir so einen Kreis um uns herum aufbauen. Kein Tag sollte vergehen, wo dieser spirituelle Kreis sozusagen, wo der weniger wird. Wir sollten richtig, wir können richtig meditieren um diesen Krishna Reka, den Krishna Kreis, den wir einfach aufbauen. Manch einer von uns macht dies brauchen oder jenes brauchen. Aber wenn wir sehen, wie wir in unserem Leben entmutigt werden, wenn wir sehen, wie wir in unserem Leben die spirituelle Spannkraft verlieren, wenn wir sehen in unserem Leben, wie sich diese maßlose Frustration des materiellen Daseins, die immer da ist für jemanden, der, sagen wir, noch nicht selbstverwirklicht ist, wenn sie sich breit macht, heißt, das ist unser Kreis, unser Energiekreis, unser spiritueller Energiekreis weniger geworden ist und dass wir wieder verwundbar geworden sind. Es gibt in unserer Tradition ein sehr schönes Beispiel hierfür. Und zwar war es so, ich möchte es ganz kurz sagen, ich kann es nicht ausführlich erklären, aber viele werden mit der Kürze schon etwas anfangen können. Als Sita und Rama im Wald waren, gab es eine Situation, wo Rama Sita verließ und Sita nur noch mit Lakshman zusammen war, dem Bruder Ramas. Und dann hörten sie eine Stimme, sie dachten, Rama, es würde Ramas Stimme sein, es war aber die Stimme von einem, jemanden, der Lakshman von Sita wegführen wollte, damit Sita entführt werden konnte. So, Sita sagte daraufhin zu Lakshman, bitte, hörst du die Stimme? Rama ruft um Hilfe. Und Lakshman sagte, Rama kann niemals in Bedrängnis kommen. Er ist Gott. Alle Bedrängnis flieht von ihm. Oh, sagte Sita, ich habe aber seinen Hilfeschrei gehört. Ich habe auch den Schrei gehört, sagte Lakshman, aber das ist ein Trick, damit ich von dir weggeführt werde und du somit angreifbar wärst. Sita sagte, bitte geh jetzt. Und Lakshman musste ihr dann folgen. Aber bevor er wegging, zog er mit seinem Bogen einen Kreis, einen großen Kreis, nicht so einen kleinen Kreis, einen großen Kreis um Sita und die Hütte, in der sich Sita auffand. Dieser Kreis ist bekannt in der Geschichte als der Lakshman Reka. Reka heißt Kreis. Und sagte zu Sita, solange du in diesem Kreis bist, wirst du beschützt sein. Wenn du aber diesen Kreis verlässt, dann wird der Schutz aufhören. Jetzt gehe ich, aber bitte bleib in diesem Kreis. So, dann kam der Asura Ravana, versuchte durch den Kreis einzudringen, aber als er da reinkam, verbrannte er sich den Fuß. Oh, versuchte er, kam wieder dieser energetische Kreis. Dachte, da komme ich nicht durch. Oh, der ist stärker als ich. Und dann machte er einen Trick, durch den er Sita veranlasste, diesen Kreis zu verlassen und konnte sie erst dann entführen. So ist es auch mit uns. Wenn wir unseren Kreis verlassen, wenn wir aus unserem Kreis herausfallen, aus dem spirituellen Kreis, dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig für uns, enthusiastisch zu bleiben. Für Menschen, die einen spirituellen Meister haben, ist es wichtig, eine Beziehung zu ihrem spirituellen Meister zu haben. Wenn die sehr schwierig wird oder sehr entfernt wird aufgrund von Maya, dann ist plötzlich dieser Schutzkreis nicht mehr da. Und man ist man ist ziemlich auf sich allein gestellt. Oder Menschen, die eine spirituelle Praxis haben, müssen sehen, dass diese Praxis in Stand bleibt. Wenn die Praxis müder wird und schwächer wird, dann ist dieser Kreis durchbrochen. Oder wenn Menschen, die spirituelle Einweihung haben, ihre Einweihungsgelübde brechen und in komischen Art und Weise und sagen wir mal entgegen dieser Prinzipien leben, dann bricht dieser Kreis auch zusammen. Es ist wie ein Energiefeld, so könnt ihr euch das vorstellen. Ein spirituelles Energiefeld. Ich habe einmal mit einem Physiker gesprochen, der mir das Prinzip erzählt hat vom Magnetismus oder Magnetisieren. Man kann so ein Magnet nehmen und über Eisen reiben und mehrere Male reiben und dann bildet sich in dem Eisen ebenfalls ein Magnetfeld. Du könntest dieses jetzt magnetisierte Eisen nehmen und unter Eisenspäne halten und du würdest sehen, wie die Eisenspäne aufstellen würde und bestimmte magnetische Muster bilden würde. Wenn aber dann das magnetisierte Eisen zu Fall kommt, dann wird dieses Magnetfeld wieder zerstört und kann nicht mehr aktiv sein. So ist es auch oft in unserem spirituellen Leben, dass wir diesen Kreis wohl aufgebaut haben, dass wir beschützt sind von diesem spirituellen Kreis, aber dass irgendetwas kommt, womit wir nicht gerechnet haben, eine private Situation, altes Karma oder einfach Maya, das heißt die täuschende Energie, und dieser Kreis dann unterbrochen wird und wir nicht mehr das Gefühl haben, Krishna anziehen zu können in unserem Leben und nicht mehr Utsaha sind, zusammen mit dem Herrn, das heißt enthusiastisch. Ich möchte euch alle inspirieren in eurem spirituellen Leben, euch mehr Gedanken zu machen, was nötig dafür ist, damit euer Kreis, euer spiritueller Kreis, entweder aufgebaut wird oder intakt bleibt. Dies ist eine sehr, sehr schwierige Zeit für manche Devotees im Krishna-Bewusstsein, weil einfach Kali Yuga, also das heißt der Einfluss dieses Zeitalters, ein Schlag intensiver geworden ist. Und viele Devotees verlieren an ihrer spirituellen Maya wird das immer wieder probieren. Maya wird uns immer wieder testen und immer wieder versuchen, diesen Kreis zu durchbrechen. Und es ist immer wieder wichtig, den Kreis wachsen zu lassen, den Kreis aufs Neue zu füllen und so weiter. Jeder von uns sollte diesen Lakshman Rekha haben, diesen Krishna Rekha. Das ist viel wichtiger als ein Kristall, den man sich um den Hals hängt oder ein neues New Age Seminar, was man besucht oder ein tolles Energiefood, Health Food oder so weiter. Dieser spirituelle Kreis, den aufzubauen, das ist eigentlich die Blessings, die uns Lord Chaitanya gibt. In diesem Zeitalter kann man es ganz besonders machen durch das regelmäßige und konzentrierte Chanten des Heiligen Namens. Gut, ich möchte jetzt zusammenfassen und dann sehen, ob ihr irgendwelche Fragen hierzu habt. Utsahan oder Enthusiasmus im spirituellen Leben ist etwas, wo der Devotee zusammen mit Krishna existieren kann, zusammen mit Krishna leben kann. Und dieses mit Krishna zusammenleben bedeutet, dass wir sozusagen ihn einladen, in unseren spirituellen Kreis hineinzukommen, den wir aufbauen können in unserem Leben. Der Enthusiasmus ist einer bestimmten Reise untergeordnet. Wir werden eine bestimmte Reise machen in unserem Enthusiasmus. Wir werden zu Anfang den Anfängerenthusiasmus haben, aber wir müssen dann lernen zu lesen. Das heißt, dass wir tiefer gehen in die spirituelle Praxis und dass wir sie erneuern zum Teil. Und dass wir sehen, dass in unserem Leben die Bedingungen richtig sind. Krishna wird uns so lange prüfen und so lange auch Tests schicken in unserem Leben, bis wir das endlich einsehen und das auch machen. Hare Krishna. Das ist mein kleines Tor zur spirituellen Erfahrung. Ich glaube, wenn dieses Tor, also wer immer das gemacht hat, herzlichen Dank. Ich habe noch nie so ein schönes Poster gesehen. Irgendwie als alter Mystiker aus vergangenen Zeiten kann ich das total schätzen. Wer hat es gemacht eigentlich? Ein ungenannter Künstler? Ich werde mich nachher noch im Privaten erkundigen. Irgendein verschämter Künstler hat es gemacht. Dieses Tor öffnet sich durch Enthusiasmus. Das können wir nicht selber aufbrechen, wie wir so viele Dinge bisher selber konnten. Da muss uns Krishna abholen durch diese Geschmacksbarriere.
Gut. Ihr lieben Leute, ihr lieben Devotees, ich habe heute ein bisschen für Devotees gesprochen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen, die euch am tiefsten Inneren bewegen? Bettina?
Sind die Voraussetzungen, dass ein Krishna abholen kommt?
Ja, ich möchte es wiederholen für die kassettenhörende Nachwelt. Bettina fragt, was die Voraussetzungen seien, damit Krishna ein Abholen kommt. Krishna sieht die ernsthafte Bemühung seines Devotees im hingebungsvollen Dienst. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, in dem Shloka Yeya Tamang Prapadyante Tangstataiva Bhajamyaham. In dem Maße, wie sich jemand mir zuwendet, in dem Maße belohne ich ihn. Das ist ein spirituelles Gesetz sozusagen. Krishna wartet, bis wir einige Schritte auf ihn zumachen. Und diese Schritte, spirituellen Schritte auf ihn zumachen, was das konkret heißt, ist, dass sich ein Devotee darin beschäftigt, Krishna zu versuchen, zufriedenzustellen. Es gibt ja 9 Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes. Erstmal, dass man über Krishna hört, dass man chantet, dass man sich an ihn erinnert. Und dass man dann anfängt, auch seinen Körper in den Dienst Krishnas zu stellen. In der Gita erklärt Krishna auch, nur durch hingebungsvollen Dienst allein kann man in das Königreich Gottes hineingebracht werden. Nun musst du hoffnungsvoll sein, Bettina. Dieser Vers, in dem Maße, wie sich jemand mir zuwendet, heißt ja fast, als wenn es so eine proportionale Bemühung ist. Weißt du, wir bemühen uns 20%, dann kommt uns Krishna 20% entgegen und so weiter. Nein, weil Krishnas Charakter ist so, dass er sehr dankbar ist. Wenn er sieht, dass sich ein Devotee ernsthaft bemüht in dem spirituellen Leben, dann wird er dem Devotee sehr viel mehr entgegenkommen als seine Bemühungen. Das ist nicht direkt zahlenmäßig proportional. Sehr oft haben die Devotees das gemerkt, dass sie, sagen wir mal, merkten, es geht jetzt nicht alleine weiter. Sie haben dann Krishna dieses Zeichen gegeben, indem sie sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt haben. Und dann kommt plötzlich Krishna vorbei und kommt in diesen, sagen wir mal, und plötzlich kommen Verwirklichungen. Es kann sein, dass ein Devotee sagt, ich streiche jetzt nur mal einen Zaun für Krishna im Tempel. Nicht? Oder ich lege einen Blumengarten an für Krishna. Dass er irgendetwas macht, was seiner Fähigkeit entspricht, und es geschieht. Mir geht es oft so in meinem eigenen hingebungsvollen Dienst. Manchmal ist es so, weil ich so viel reise und so sensibel bin und immer mit dieser, sagen wir mal, als Prediger ist man auch oft mit dieser Entmutigung und dem so konfrontiert. Als wir zum Beispiel nach Serbien reinkamen, ich hätte heulen können, ich war da ja so oft und da sehe ich, die Straßen sind zerbombt, die Brücken sind zerbombt, die Leute sind konfus und leidig und so weiter, und dann sieht man die Devotees, die alle einfach Mut verloren haben. Dann kommen sie diese düstere Energie überein. Nicht? Und dann muss man sich einfach vornehmen, jetzt kommt das, worüber du immer predigst, die Maya Shakti ist da. Jetzt muss man einfach sich Krishna mehr hingeben. Und dann tue ich etwas ganz Besonderes im Service für Krishna. Predige noch mehr, gib den Devotees mehr von meiner Zeit und versuche wirklich selbstlos zu predigen. Und sofort ändert Krishna die ganze Situation. Wir kennen das zum Beispiel, vor drei Jahren hatte ich diese Erfahrung, da waren wir auf einem Rock'n'Roll-Festival und das war so eine tamassische Atmosphäre. Ich kam gerade an von mehreren Stunden Fahrt und dann kam jemand ran und drückte mir sein Bierglas ins, in die Hand. Kannst du das mal halten? Ich muss mal austreten. Und da ist man da und hört, es ist so laut, dass man sich auf nichts konzentrieren kann. Und man merkt, die Atmosphäre geht so richtig in einen rein. Und dann weiß man, hier komme ich jetzt nur lebendig heraus, indem ich mir Krishna besonders hingebe. Und macht dann eine besondere Bemühung im hingebungsvollen Dienst. Und zack, mit einem Schlag ist die ganze Atmosphäre verändert. Das macht Krishna dann. Das kann man selber nicht machen. Krishna testet uns in diesen Augenblicken sehr. Und da ist unsere Loyalität gefragt. Und das Verständnis, was wir haben im spirituellen Leben, ist total gefragt.
Was hast du da gemacht?
Wie bitte? Hingesetzt und gesungen. Wir haben einfach hingesetzt, gesungen. Und zuerst kamen wir überhaupt nicht durch, weil sie viel lauter waren und es war so unruhig und laufend liefen einem Hunde über den Dhoti und es war also richtig, die materielle Atmosphäre war ganz, ganz stark. Da haben wir einfach mehr und mehr gesungen und mehr dieses spirituelle Feld aufgebaut. Plötzlich saßen 50 Leute drum, guckten und hörten, dann klatschten sie mit, dann brachten sie die Instrumente. Das konnte man richtig sehen, wie Krishna so ein spirituelles Energiefeld aufbaute. Einfach indem man sich Krishna hingegeben hat, nicht so gut wie man kann und gebetet hat. Deine Frage, was können wir tun, damit Krishna uns abholt, ist uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Er sagt das. Nur durch hingebungsvollen Dienst allein kann man in mein Königreich Gottes kommen. Das ist so schön am Krishna, aber am Krishna ist es so ehrlich, dieser Weg. Nicht künstlich, sondern ehrlich. Hare Krishna. Sehr oft ist es so, dass Krishna einfach wartet, dass wir durch diese Barriere hindurchgehen. Nicht nur uns ihm hingeben. Aber wir wollen nicht. Wir haben so ein starkes Ego. Nein. Hare Krishna. Gut, vielen herzlichen Dank für deine sehr relevante Frage. Habt ihr noch eine andere Frage? Ja, bitte. Wie ist noch dein Name, bitte?
Shrikanta
Prabhu. Ja. Ich habe einen Vortrag gehört, wo der Vortragende sagte, dass Enthusiasmus auch mit Liebe zusammenhängt. Es ist so, dass das ist sicherlich richtig. Enthusiasmus hängt mit dem liebevollen Dienst zu Krishna zusammen. Es gibt so einige Quellen für den Enthusiasmus. Wenn ihr eine Reise durch die Wüste vorbereitet, ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, wo ihr Wasser auftanken könnt für eure Wasserschläuche. Auch wenn wir in Indien sind, ist ganz wichtig, wir Europäer können das Brunnenwasser nicht gut trinken. Es ist wichtig, wo man sauberes Wasser herkriegt, damit man den Aufenthalt nicht auf dem Klo beendet. Also mit Durchfallerkrankungen oder man kann es auch vorsichtig ausdrücken, mit Ruheerkrankungen. So ist es auch für die Reise im spirituellen Leben ganz wichtig, dass man zu den Quellen des Enthusiasmus geht. Und diese Quellen des Enthusiasmus sind die Aktivitäten des liebevollen Dienstes. Es wird besonders gesagt, dass der Umgang mit Devotees eine solche Quelle ist. Dann, dass auch das frühe Aufstehen und das Ausüben von spirituellen Aktivitäten in der Brahma Muhurta eine solche Quelle ist. Auch das, eine Quelle des Enthusiasmus des Shrikanta Prabhu ist auch, dass man bemüht ist, Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Hast du bestimmt schon mal gemerkt, wenn du von Sankirtan nach Hause kommst. James, das hast du bestimmt auch schon gemerkt. Nicht? Man tankt da Enthusiasmus auf.
Kirtan ist auch gut. Richtig singen und tanzen. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt von den Devotees in Deutschland. Die haben jeden für 5 Tage, jeden Morgen, du hast mir auch davon erzählt, bis 4 Uhr morgens Kirtan gemacht.
Von 9 Uhr abends.
Von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und es war anscheinend nicht langweilig.
Der letzte Tag war am besten.
Ja.
Die sind so durchgebrochen.
Ja. Hat Krishna euch so abgeholt, ja.
Das haben alle gesagt.
Ja. Das haben alle gesagt. Ja, bitte.
Wenn man jetzt in einem Kurs, ich habe gesagt, ich mich spirituell versuche zu betätigen, habe ich in meinem Freundeskreis ziemlich angegriffen. Und dann habe ich angefangen, mich darüber so lustig zu machen. Ich habe so Lieder darüber geschrieben. Und seitdem werde ich wieder akzeptiert und ich bekomme da einen neuen Power dadurch. Und ich bin das Gefühl wieder fertig.
Es kann gefährlich sein, wenn du so ein bisschen dadurch, durch die Wertschätzung und Bewunderung von anderen, so ein bisschen aufs falsche Ego kommst und denkst, ich bin der machtvolle Spiritualist, ich bin eine Orientierungsperson, ich bin praktisch ein Guru in Zürich und so weiter. Das kann sehr leicht passieren. Deswegen gibt es in der Tradition des Krishna-Bewusstseins ein Spruch, wer mich lobt, ist mein Feind. Was dadurch nämlich passiert ist, dass das Lob so eine Art Speise ist für das falsche Ego, was sich dann aufbläst. Aber ein bisschen Wertschätzung ist ja sehr, sehr wichtig für uns. Wenn du solltest einfach so einen Blitzableiter in dir haben. Wenn dich Leute wertschätzen und sagen, das hast du sehr gut gemacht und du bist sehr im spirituellen Leben fortgeschritten, dann solltest du für dich wissen, das sind nur Geschenke, die du bekommen hast. Du hast damit nichts zu tun. Du hast Gnadengeschenke bekommen. Aber diese Dynamik, die du beschreibst, ist natürlich, dass man zuerst abgelehnt wird und dann, wenn man weiter getreu seinen spirituellen Prinzipien lebt, wendet sich das Blatt plötzlich. Es ist total... Die gleichen Leute, die vorher einen abgelehnt haben und vielleicht sogar beschimpft haben auf eine Weise, werden, wenn man weitermacht mit seinen spirituellen Prinzipien, plötzlich ganz begeistert oder sagen wir mal, vielleicht erstmal tolerant werden und dann vielleicht sagen, du, ich möchte dir privat sagen, ich finde das gut. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil unser Ego seit Jahrtausenden von Jahren, das begleitet uns ja Leben für Leben, immer dieses Ansehen und Prestigedenken gehabt hat und sich dann aufbläht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ein reifer Transzendentalist kann damit umgehen. Der hat einfach so einen Blitzableiter bei sich, so einen inneren Blitzableiter. Dass wenn ihn Leute loben, dann sagt er, das sind Gnadengeschenke, ich habe damit nichts zu tun. Mein spiritueller Meister hat zum Beispiel, wenn ihn Leute sagen, du hast das Krishna-Bewusstsein um die ganze Welt verbreitet, hat er immer nur demütig geantwortet, mein einziges Verdienst ist, dass ich meinem eigenen spirituellen Meister gefolgt bin. Es ist alles ihre Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters und die Barmherzigkeit von Krishna. So hat er darauf reagiert. So einer wie ich muss da sehr aufpassen. Guck mal, wenn man da ankommt, kriegt man so eine fantastische Gelande, die praktisch gesehen ein Kunstwerk für sich ist. Und dann muss man sehr demütig und bescheiden sagen, ja, ich bemühe mich auch, spirituelles Leben zu praktizieren. Und dann ist man sicher. Aber so wie das Ego denkt, ja, endlich erkennt jemand deine spirituellen Fähigkeiten und so weiter, ist man sofort geliefert. Und einem wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Vielen Dank. Ja, sind noch andere Fragen? Oder haben wir es so ungefähr? Krishna Nandini, du hattest auch noch etwas, ja.
Du hast gesagt, dass...
Kannst du ein bisschen lauter vielleicht sprechen?
Du hast gesagt, dass der Anfangsdevote vor allem einen Geschmack an äußeren Dingen hat. Aber kann man das sagen, dass diese Enthusiasmus wirkt? Überhaupt nur davon kommt, weil Krishna ist ja spirituell. Und sie haben ja, also viele haben zum Beispiel Freude an Chanten oder an verschiedenen Dingen, die sie vorher auch getan haben, mit dem Unterschied, dass es Krishna isierte Dinge sind, zum Beispiel Essen, gegessen haben alle vorher, aber plötzlich eine unglaubliche Freude am Essen.
Krishna Prasadam ist. Es kommt drauf an, wie. Ja, es ist tatsächlich, am Anfang kann es noch nicht so tief sein. Da findet eine emotionale Antwort in der Psychologie des Menschen statt. Also der findet etwas toll. Wir haben gerade zusammen unter den Devotees, wir haben zusammen etwas gelesen, wo ein sehr weit fortgeschrittener Devotee über Krishna Lila spricht und sich total verliert in das Krishna Lila. Und dann hält er ein und sagt, ja, nun habe ich für kurze Zeit einen emotionalen Response gehabt, habe ich das mit meinen Gefühlen bewährt, fand ich das schön. Aber so richtig wertschätzen Krishna-Bewusstsein kann man erst, wenn man auf der Stufe der Stetigkeit ist, wenn man diese materiellen Sinne wahrgenommen haben. Es ist in unserer Tradition üblich, die Tränen, die ein Mensch am Anfang hat, als er ja, aus dem, den materiellen Emotionen herauskommen zu analysieren. Erst wenn jemand wirklich auf einer stetigen Ebene ist und die Dualitäten von Glück und Leid hinter sich gelassen hat ein bisschen, dann kann er wirklich das schmecken. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Tränen, die begeisterten Tränen eines Anfängers kritisieren sollten. Wie du schon sagst, es ist Krishna in irgendeiner Form hat damit was mit zu tun und das ist gut, aber wenn Krishna, wenn jemand Krishna verwirklicht, oh Krishna Nandini, da kann man nicht mehr zurückgehen zum normalen Leben, dann ist es aus. Wenn man wirklich den verwirklicht hat, dann ist es aus mit dem weltlichen Leben und den Sachen. So die, aber trotzdem ist es gut, wenn jemand berührt ist durch Krishna-Bewusstsein. Das ist auch die einzige Chance, die wir haben. Krishna offenbart sich auf unserer Stufe auch schon ein bisschen. Aber wir sollten nicht sofort denken, das ist jetzt sind Krishna. Wir können Krishna noch nicht ungefiltert wahrnehmen auf dieser Stufe. Mhm. Gut. Wer ist gekommen? Dako und Madhuri. Hare Krishna. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir singen jetzt vielleicht noch ein Lied oder wollen wir erst was essen? Eine kurze Pause. Genau. Und dann singen wir zum Abschluss noch. Dann können die auch erstmal ankommen. Genau. Gut, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann werden wir irgendwann nach der kurzen Pause herzlich willkommen. Ihr müsst ja angestrengt gefahren sein. Dann werden wir vielleicht ganz kurz die Musikkassette vorstellen, die Dako und Madhuri gemacht haben und so weiter. Herzlich willkommen, hab ich wohl.